um Vollmacht für Peter bitten, das, was du aus deiner Weisheit und aus deinem Schatz uns sagen möchtest, uns weiterzugeben. Wir freuen uns drauf. Amen.
Herzlichen Dank. Du kannst schon die erste Folie, oder kann ich das selber hier? Die schon mal den Bibeltext aufschlagen oder das Handy vernehmen, dürfen das sehr gerne machen. Ich werde aber nicht mit dem Bibelvers einsteigen, sondern mit der HSG St. Gallen. Die HSG St. Gallen macht seit 2009 jedes Jahr eine Umfrage, wie hoch ist der Pegel von der Hoffnung in der Schweiz. Wie stark greift Zuversicht und Vertrauen unter der Schweizer Bevölkerung. Und das publizieren sie jeweils in 20 Minuten. Und das ist eine von den Folien, wo das angezeigt wird, wie das zurzeit aussieht. Von 5 möglichen Punkten, die sehr zufrieden sind, gibt es einen Wert von 3,5 in der persönlichen Zufriedenheit. Also die Leute sind, was ihr persönliches Leben betrifft, eigentlich sehr zufrieden. Ein bisschen weniger mit der nationalen Politik und erst recht sehr viel weniger bei den sozialen Themen. Das merkt man an dem an, dass wir ab und zu diesen Fragen abstimmen müssen und auch nicht so ganz einfach ist, dazu zu abstimmen. Das ist die Zufriedenheit im Jahr 2023, von letztem Jahr, für den persönlichen Bereich. Merkt euch die Folie, wir gehen zur nächsten. Hier auf dieser Folie sieht man einen Unterschied von 2019 bis 2023. Und ihr müsst euch vor allem auf den Rotbalken konzentrieren. In diesen 4 Jahren hat die Zufriedenheit, die Lebensqualität von ehemals 58% schätzen heute 67%, dass die Lebenszufriedenheit oder die Lebensqualität, die Hoffnungsparameter viel, viel verschlechtert hat in dieser kurzen Zeit. Klar haben wir Corona dazwischen gehabt, aber die Leute haben den Eindruck, dass sie allgemein auf eine schlechtere Zukunft hergehen. Wir gehen Folie weiter. Hier, diese Folie zeigt den Zusammenhang zwischen Hoffnung und Lebenssinn. Also umso höher jemand Hoffnung hat, umso stärkeren Lebenssinn hat er auch. Oder umso stärker jemand Lebenssinn hat, umso höher ist sein Hoffnungspegel. Ich möchte 2-3 Sachen dazu sagen. Hoffnung ist unverzichtbar. Also die Hoffnung zu haben, ist unverzichtbar. Wir haben aber ein Problem, wenn im persönlichen Umfeld schwierig ist, werden die Leute heute nicht mehr gestützt durch unsere Gesellschaft. Oder werden auch nicht gestützt durch das, was auf der Welt gerade passiert. Wir leben in einer pessimistischen Zeit. Dementsprechend ist das wie gegensätzlich. Das, was außerhalb von uns passiert, achten wir als negativ. Und wenn wir dann persönlich auch noch in einer schwierigen Situation sind, wo wir eigentlich normalerweise einen hohen Wert haben, was unsere Zufriedenheit bedeutet, dann geht das immer wie stärker auseinander. Das führt dazu, dass die Leute heute allgemein viel hoffnungsloser sind und dementsprechend pessimistisch in die Zukunft hineinschauen. Und ich möchte mit euch heute Morgen so einen Hoffnungstext durchgehen. Und einer von diesen Texten, der wirklich absolut stark ist. Ich werde lesen aus Hebräer 6. Ihr könnt auf der Folie mitlesen. Jetzt überspringe ich da einen Teil. Vers 9 bis 10 heißt folgendes. Trotz dieser ernsten Worte sind wir überzeugt, liebe Freunde, dass auf euch der bessere Teil dieses Vergleiches zutrifft und dass eure Rettung nicht in Frage gestellt ist. Denn Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht, was ihr alles getan habt. Ihr habt bewiesen, wie groß eure Liebe zu ihm ist, indem ihr den anderen Gläubigen tatkräftig zur Seite gestanden habt, wie ihr es auch weiterhin tut. Ich werde dann die nächsten Verse auch noch lesen, jeweils, wenn ich zum nächsten Punkt von meiner Predigt komme. Gott ist nicht ungerecht. Das ist mein erster Punkt. Eure Rettung ist nicht in Frage gestellt, heißt es ganz am Anfang. Das ist was für eine gute Hoffnungsbotschaft. Unsere Rettung ist nicht in Frage gestellt. Liebe Mitarbeiterinnen und liebe Mitarbeiter hier von der FG Langenthal, liebe Besucher heute Morgen, eure Rettung, wenn ihr Jesus Christus kennt, ist nicht in Frage gestellt. Sonst wird heute alles in Frage gestellt. Euer Geschlecht wird in Frage gestellt, wie ihr redet, wird in Frage gestellt, wie ihr euch geht, wird in Frage gestellt, wie ihr arbeitet, wird von eurem Chef in Frage gestellt. Eure Rettung, wenn ihr Jesus Christus kennt, ist nicht in Frage gestellt. Was für eine gute Zusage. Ich habe in den letzten Jahren bin ich fast immer in der Spitze von Verbänden gestanden. Und an der Spitze von christlichen Verbänden stehen, wie auch anderen Arbeitssituationen, wenn man Chef ist, macht einem unglaublich hinterfragbar. Von mir wird alles öffentlich verhandelt, was ich sage oder schreibe. Es gibt praktisch nichts, was nicht Leserbriefe auslöst, was ich schreibe. Und dann wird mir gesagt, was ich alles vergessen habe und was ich alles zu schnell können sagen und was man alles besser muss sagen und so weiter. Irgendwann ist das bei mir, hat sich das angestaut, dass ich den Eindruck hatte, leck, wenn ich den Gott auch noch mal als Oberlehrer begegne, dann kommt es mit meinem Leben nicht gut. Wenn ich Gott als Richter über all dem begegne, was ich jemals gesagt oder geschrieben habe, und ich sage und schreibe sehr viel öffentlich, dann habe ich Angst, was meine Zukunft betrifft. Und das hat sich bei mir in meinem Herz verfestigt, ich werde Gott mal als Richter begegnen. Es gibt auch dementsprechende Verse in der Bibel. Und ich war vor ein paar Monaten eine Weiterbildung in Deutschland für meinen Masterabschluss. Und dann haben wir eine Woche lang über Lehrer sein diskutiert und austauscht. Und dann kommen die Verse wieder. Ein Lehrer wird mal gerichtet werden anhand von dem, was er gesagt worden hat von Gott. Und das ist mir irgendwo als Druck dann begegnet. Und mit dem Lehrer, den wir hatten, mit dem Dozent, das diskutiert, hat er mir gesagt, lies mal in der Bibel, du wirst Gott mal als Retter begegnen und nicht als Richter. Darum mein erster Punkt, Gott ist nicht ungerecht, er wird deine Rettung nicht vergessen. Das, was du ihm wirst begegnen, ist zuerst mal an deinem Retter. Was für eine gute Zusage, weil das nicht abhängig ist von uns selber, sondern von dem, der rettet. Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht. Das ist der zweite Teil von diesem Vers. Also er vergisst unsere Rettung nicht und er vergisst auch nicht das, was wir gut da haben. Wir sind in einer Gesellschaft oder in einem Klima daheim, wo wir leben nach den Likes. Umso mehr Like, umso mehr anerkannt, umso mehr Zustimmung, umso mehr Anerkennung, umso besser geht es dir. Hier drin in diesem Vers heisst, dass Gott nicht wird vergessen, was dir gemacht hat. Er vergisst nicht, was ihr alles getan habt, Vers 10. Ihr habt bewiesen, wie groß eure Liebe zu ihm ist, indem ihr den anderen Gläubigen tatkräftig zur Seite gestanden habt, wie er es auch weiterhin tut. Herzlichen Dank, liebe FG Langenthal, liebe Besucher heute Morgen, für das, was ihr alles tut. Sei es in der Jungschar, für die vielen Kinder, die ihr begleitet, sei es in der Gemeindeleitung, wo der Gemeinde leitet, sei es im Missionsteam, wo er seit Jahrzehnten oder schon fast Jahrhunderten eine Arbeit in Angola unterstützt. Ganz herzlichen Dank. Gott vergisst nicht. Die Welt vergisst. Euer Chef vergisst. Gott vergisst nicht, was dir je gut da hat. Ich komme zu meinem nächsten Punkt. Ich lese auch da ein paar Verse vor daraus. Da heißt Folgendes. Nun ist es zwar sowieso unmöglich, dass Gott lügt. Doch hier hat er sich gleich in doppelter Weise festgelegt. Durch die Zusage und den Eid, die beide unumstößlich sind. Das ist für uns eine starke Ermutigung, alles daran zu setzen, um das vor uns liegende Ziel unserer Hoffnung zu erreichen. Gott verbirgt sich mit seiner Zusage und dem Eid. Wahrscheinlich kennt ihr das auch, wenn ihr euch müsst bei einem Bankkonto einwählen, dass es so eine Zwei-Weg-Sicherung gibt. Also ihr müsst einerseits ein Passwort haben und dann müsst ihr noch auf eurem Handy irgendeinen Code eingeben, damit ihr überhaupt auf euer Bankkonto zugreifen könnt. So eine Zwei-Weg-Sicherung. Was Gott hier macht in diesem Text, ist eine Zweiwegversicherung. Also noch ein bisschen mehr als irgendwo seine Sache zu beschützen, sondern er gibt euch in zweifacher Hinsicht eine Zusage und einen Eid. Was ist damit gemeint mit diesen zwei Sachen? Das eine bezieht sich darauf, dass er uns Verheißungen gibt, Zusage. Also er gibt uns Verheißungen, dass er zum Beispiel wird mit uns kommen in Zukunft. Er gibt uns Verheißungen, dass nichts, was unserem Leben begegnet, nicht an seinem Thron vorbeigegangen ist. Er gibt seine Verheißungen. Und das zweite, er gibt sein Eid. Sein Eid meint damit, er gibt seine Schrift, er gibt sein Wort, das uns hilft, das uns Grundlage gibt, das uns Zusicherung gibt, dass es wirklich wahr ist. Also er gibt eine Zweiwegversicherung, abgestützt auf sein Wort und abgestützt auf Verheißungen. Wenn ich hineinschaue, sind das die zwei grossen Herausforderungen, die die Menschen, die neu zum Glauben oder noch nicht im Glauben von Jesus Christus stehen, häufig haben. Ja, ist das, was in der Bibel steht, wirklich verlässlich? Ich kann in dieser Predigt jetzt nicht über die Verlässlichkeit der Bibel reden, ich bin aber überzeugt, dass sie absolut verlässlich ist. Und das Zweite, dass er seine Verheißungen schenkt. Also, dass er eine Zukunft hat, eine Hoffnung hat über unser Leben. Das sind die zwei Sachen, die er uns zuspricht. Und das ist doch super, wenn wir diese zwei Sachen dürfen weitergeben, dürfen den Menschen geben als Halt. In diesem Text, ein bisschen weiter vorne, vor den Versen, die ich vorgelesen habe, sagt er sogar, er schwöre. Die Jungen kennen das ein bisschen besser als ich. Man schwört, damit man wirklich Autorität hat mit dem, was man gesagt hat. Gott hat Autorität mit dem, was er sagt. Seine Zusicherung gilt. Lass mich auch hier ein kleines Beispiel erzählen. Ich fahre in meinen Predigtdiensten meistens mit dem Zug. Heute Morgen ins Auto noch, sonst mit dem Zug unterwegs. Vor 3 Wochen bin ich unterwegs hier nach Zürich in eine Gemeinde. Habe mich, wie ich das immer mache, am Sonntagmorgen ein relativ leeres Abteil, weil es sehr früh ist, im Zug. Und habe mich hergesetzt in mein Abteil, meine Predigtnotizen vorgenommen. Und dann merke ich, dass jemand einmal neben mir vorbeizieht und er ein zweites Mal neben mir vorbeizieht. Und er das dritte Mal, das war praktisch der ganze Zug leer, setzt er sich direkt mir gegenüber her. Streckt mir ein Traktat, eine christliche Schrift her und sagt mir, was meinst du dazu? Er war relativ verladen vom Ausgang, ist gerade vom Ausgang heimgekommen und hat mir gesagt, ja, er hat das Traktat zu Bern am Bahnhof bekommen. Was ich dazu meine. Normalerweise sehen wir das Christsein ja nicht ab. Also, es ist wirklich nicht. Und dann haben wir kurze Zeit, bevor er wieder weitergezogen ist, Zeit gehabt, um darüber zu reden, was im Leben Halt gibt. Und er hat mir genau diese Verse erzählt, dass meinem Leben die Hoffnung Halt gibt, dass meinem Leben die Zusage, die Verheißung Gottes Halt gibt. Und dass in meinem Leben das Wort Gottes Halt gibt. Und dann ist er weitergezogen mit diesem Traktat. Ich weiß nicht, ob er es liest unterwegs. Auf jeden Fall war es eine von diesen Begegnungen, wo ich gemerkt habe, wie wenig stützend eben unsere Gesellschaft ist, wenn es im Leben nicht so gut geht. Und wenn es dann im persönlichen Leben die persönliche Zufriedenheit nicht so hoch ist, wie hoffnungslos die Menschen unterwegs sind. Darum kommen wir zu meinem nächsten Punkt. Unsere Hoffnung ankert im Himmel. Ich möchte auch in dir die Verse gerne vorlesen. Da heißt es folgendes, Vers 18. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Der Vers ist mein absolut Lieblingsvers in der Bibel, weil er beides beinhaltet. Er beinhaltet den Halt zu haben und er beinhaltet Bewegung. Unser Leben ist geankert im Himmel. Also nicht wir werfen den Anker, sondern unsere Hoffnung, also das, was wir auf Gott setzen, ist unser Anker. Die Hoffnung ist unser Anker. Jetzt ist Hoffnung natürlich ein sehr spannender Begriff biblisch. Nicht per Zufall hat HSG das entdeckt, dass das ganz ein spannender Begriff ist, Hoffnung. Der kommt nämlich in der Evangelien als Substantiv gar nie vor. Und als Verb ganz selten, bis praktisch nie. Weil mit Jesus Christus die Hoffnung Persönlichkeit die Hoffnung persönlich auf die Welt gekommen ist und wir gar nicht brauchen zu beschreiben, was Hoffnung ist, weil damals die Menschen nicht gesehen haben. Im Alten Testament, wenn man in den Psalm hineinschaut, wird Hoffnung gleichgesetzt mit Gott. Also es gibt mehrere Verse, wo man diese zwei Sachen austauschen kann. Hoffnung und Gott. Die gehören wie zusammen. Das Neue Testament, vor allem Briefe, streicht das nachher raus, die grossen Hoffnung, Liebe und so weiter, die zusammengehören, die versinnbildlicht sind, die sichtbar sind in Jesus Christus. Darum kommt der Begriff, sobald Jesus in den Himmel aufgefahren ist, taucht der Begriff Hoffnung in der Apostelgeschichte und dann in den Briefen wieder auf. Weil wir ihn brauchen. Wir brauchen die Hoffnung auf Gott, sichtbar damals in Jesus Christus. Und wir dürfen in dieser Hoffnung vorwärts gehen. Und jetzt ist die Frage, ja, wie erleben wir denn diese Hoffnung? Wie erzählen wir den Menschen, was uns antreibt, wie die Hoffnung in unserem Leben sichtbar wird? Und da möchte ich gerne ein paar Punkte mit euch jetzt vertiefen. Unsere Hoffnung ankert im Himmel, heisst in diesem Vers hier. Lange hat man in der Theologiegeschichte oder in der Christenheit die Welt so gesehen. Man hat die Welt als den dunklen Ort gesehen und der Himmel als den goldenen Ort, der weit weg ist. Und da war eine grosse Hoffnung, obwohl die Welt dunkel ist, werden wir dann mal eine gute Zeit im Himmel haben. Das ist aber weit weg. So, in den 70er Jahren hat man das geändert und gesagt, wir ändern die Welt zu einem goldenen Ort. Und der Himmel, den kannst du vergessen, der ist weit weg, den brauchen wir nicht mehr. Wir können das auch theologisch begründen und so weiter. Es gibt ein paar Auslegungen, die das so gelehrt haben, den goldenen Boden. Seit ein paar Jahren ist das vorbei mit dem goldenen Bodenwelt. Wo stehen wir heute? Nochmal, die Welt ist dunkel. Ihr seid irgendwo ein kleines Gesicht da drin, ein bisschen mehr oder weniger freundlich oder freudig. Und er heisst in der Bibel, dass Jesus Christus mit seinem Sterben reingebrochen ist in diese Welt. Wirklich wie ein Einbruch in die dunkle Welt, wo er auf die Welt gekommen ist und er gestorben ist am Kreuz von Golgatha. Mit dem zusammen, wo er gekommen ist, ist auch der Himmel reingebrochen in diese Welt. Der goldige Boden ist seither geschaffen und ist offen. Der Himmel ist seitdem offen. Das Reich Gottes ist angebrochen, zmitz in dieser Welt. Was heisst das jetzt für uns? Das heisst für uns, wenn wir Jesus Christus kennenlernen, dass wir hineinversetzt werden in das Reich Gottes. Wir werden quasi von der Welt hineinversetzt auf den goldigen Boden. Und haben dementsprechend den Himmel offen. Ihr seht auf der Folie, dass es immer noch so eine feine Linie zwischen hat, wo die Welt aufhört. Wir werden immer noch das Sterben müssen durchgehen, für vollumfänglich im Himmel anzukommen. Aber das Reich Gottes hat angefangen unter uns. Das heisst, dass immer noch die Welt Einfluss hat auf uns. Das ist leider so. Aber auf der anderen Seite auch, dass, jetzt gescheit zu weit, Entschuldigung. Auf der anderen Seite auch, dass wir Einfluss haben auf die Welt. Dass wir eine gute Nachricht weitergeben können. Das ist der Zustand von heute. Wir sind hineinversetzt worden ins Reich Gottes. Wir sind hineinversetzt worden auf den himmlischen Boden. Der fängt jetzt schon an und geht dann bis in Ewigkeit weiter. Und die Entdeckung ist nicht gerade neu. Die habe ich gelernt von meinem Vorgänger, den ich ablösen auf der Krishona. Vor 30 Jahren oder noch länger in der Jugendarbeit, seitdem prägt das mein Denken. Weil wir sonst immer in diesem Dualismus stecken, wir haben dunkle Welt, kommen jetzt rechts zu Schlag damit und haben auf der anderen Seite einen goldenen Boden, der Himmel. Der Himmel hat mit Jesus Christus, das Reich Gottes hat mit Jesus Christus jetzt schon angefangen. Wir dürfen hineinversetzt sein in das Reich und wir dürfen Teil sein von diesem Reich. Das machen uns die Umstände. Mögen sie noch so dunkel sein, weniger geht das in unser Herz. Weil wir dürfen wissen, wir stehen auf goldigem Boden. Ich möchte gerne abschließen mit dieser Folie hier. Darum meine ich, unser Anker liegt im Himmel. Das heisst, wir haben Bewegung. Wir sind nicht geankert in irgendeinem Hafen und sind als Christ jetzt einfach versetzt in irgendeinen Hafen hinein, sondern wir dürfen ankern im Himmel und haben dementsprechend leinen los und mal unser Bötchen auch noch so schwanken und im Meer sich bewegen, dürfen wir wissen, dass wir geankert sind im Himmel. Zu diesem Bild, zu dieser Vision, zu dieser Hoffnung möchte ich euch einladen. Euer Leben, wenn ihr Jesus Christus kennt, ist geankert im Himmel. Der Himmel ist offen für uns. Was für eine Zusage und Hoffnung. Ich möchte gerne beten und er wird der Chor einstimmen in ein Lied. Ich möchte dir ganz herzlich danken, Jesus Christus, dass wir heute Morgen zusammen sein dürfen, um die Hoffnung zu feiern. Wir stehen auf goldigem Boden, auf dem Boden, wo du uns einen Blick geschenkt hast in die Ewigkeit, in das Reich Gottes, in dem wir dürfen daheim sein. Und ich möchte dich bitten für die, die heute Morgen da sitzen und wissen, mein Leben ist im Dunkeln, mein Leben ist kaputt, meine persönliche Zuversicht ist weg, dass deine Hoffnung jetzt einzieht. Durch die Worte aus der Bibel, durch die Worte, die ich gesagt habe, durch das, was wir singen miteinander, durch das, was wir miteinander austauschen, dass deine Hoffnung einzieht in unser Leben. Das bitten wir dir, Vater im Himmel, im Namen von Jesus Christus. Amen.